Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext also aus Römer Kapitel 14, die Verse 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasset uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, als Überschrift über diese Predigt habe ich mir überlegt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Bei uns in der Familie war das früher so, wenn wir Kinder mal nicht so einverstanden waren, da gab es überhaupt keine Debatten. Es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt. Wie ist es heute, wenn gegessen wird? Das muss ja schließlich sein. Stellen wir uns mal eine Situation in einer Kantine vor. Man steht dann in einer Schlange, holt sich das Essen ab. Es gibt verschiedene Dinge im Angebot. Und neugierig schaut der eine auf den Teller der anderen, wer wohl sich heute welches Gericht gewählt hat. Und dann kommentiert einer den Teller der Kollegin, das ist ja ein richtig schönes, großes Stück Fleisch, was Sie sich da genommen haben. Und sie antwortet, ja, ich mache nämlich eine Steinzeitdiät. Viel Fleisch, viel Fisch, viel Eier, viele Nüsse, naturbelassenes Obst und Gemüse, so wie unsere Vorfahren in der Steinzeit. Das ist gesund und alles andere ist tabu. Man wird davon ja sowieso nur krank. Da mischt sich ein anderer Kollege ein und sagt, aber mit naturbelassen, da kommen Sie heute nicht weit. Es wird doch überall mit Pestiziden gearbeitet. Sie wissen doch gar nicht, was in dem Essen drin ist. Konservierungsstoffe. Und der vierte am Tisch meldet sich zu Wort. Also für mich musste jedenfalls kein Tier sterben und stößt die Gabel in seinen Salat. Und was ist mit dem Ei in Ihrem Grünzeug? Fragt die Anhängerin der Steinzeitdiät. Daraus hätte doch ein Küken werden können. Aus dem Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden kommen Sie auch mit Ihrem Salat nicht raus. Können wir bitte einfach nur essen, sagt dann ein Vierter und ist leicht genervt und wünscht guten Appetit. Steinzeitdiät, vegetarisch, vegan oder auch fruktarisch, das ist das, was nur so vom Baum runterfällt, das darf man essen. Also alles Bio oder alles Wurst. Essen ist kompliziert geworden. Es geht also nicht mehr allein ums Sattwerden, sondern hinter der Frage, wie ich mich ernähre, steckt eine Philosophie. Und im einfachsten Gericht verbirgt sich eine ganze Welt, eine ganze Latte von Geboten und Verboten, wenn man bedenkt, woher die Zutaten stammen, wie viel Wissen und Arbeit es braucht, um herzustellen, was am Ende auf den Tisch kommt. Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat das mal auf den Punkt gebracht und gesagt, der Mensch isst, was er isst. Also das erste isst nur mit einem S und das zweite mit zwei. Der Mensch isst, was er isst. Damit meint er, wir bestehen als Menschen nicht nur aus Denken und Seele, sondern wir sind auch Körper und einschließlich unseres Magens, der ja gefüllt sein will. Das Alte Testament und auch das Neue Testament, die verstehen Körper, Geist und Seele nicht getrennt, sondern ganzheitlich, als Ganzes. Und darum ist auch für die Verfasser und die Autoren der Bibel das Essen eigentlich keine Nebensache. Weil der Mensch braucht Brot, der Mensch braucht Nahrung, aber der Mensch braucht auch Wort und er braucht auch Sinn. Und darum beten wir im Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir meinen es natürlich wortwörtlich, dass wir etwas zu essen haben, aber ich glaube, wir dürfen es auch übertragen, wir brauchen auch Sinn und Brot, das unseren Geist, unsere Seele und unseren Sinn, unseren Verstand anspricht. So sagt Jesus auf die Worte des Versuchers, der ihm vorhält, macht, dass diese Steine alle Brot werden, dann haben wir keine Hungersnöte mehr auf dieser Welt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund geht. Also wir brauchen auch dieses Geistige, diese geistliche Nahrung. Und in der Bibel streiten dann allerdings auch Menschen darüber, was ist denn nun der Zusammenhang zwischen dem Leiblichen, der leiblichen Nahrung und dem geistlichen Hintergrund, dem, was so hinten dran steht am Essen. Und damit haben wir es heute mit unserem Predigtabschnitt im Brief des Paulus an die Römer zu tun. Die Menschen streiten sich tatsächlich darüber, was man essen darf und was nicht. Und Paulus lässt uns sozusagen Zeuge sein, wie es in der christlichen Gemeinde in Rom damals um die Wurst ging. Genauer gesagt ums Fleisch. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Das schreibt Paulus an die Römer. Warum schreibt er das? Was war denn da los bei den Christen in Rom damals? Am Anfang des 14. Kapitels, da wird das Geheimnis sozusagen gelüftet und erklärt. Die Gemeinde streitet sich, und jetzt Zitat Vers 2, der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Stein des Anstoßes war damals das sogenannte Götzenopferfleisch. Man hat den aus christlicher Sicht Götzen, aus römischer Sicht, heidnischer Sicht den Göttern der damaligen Welt Fleisch geopfert. Und die Christen fragten sich nun, darf eine Christin und ein Christ an einem Essen teilnehmen, bei dem es geweihtes Fleisch aus einem heidnischen Tempel gibt? Die Priester der griechisch-römischen Welt opferten bei ihren Kulten im ersten Jahrhundert immer nur einen Teil eines geschlachteten Tieres und der andere Teil wurde dann verspeist, wurde verzehrt. So, und das war entweder gemeinsam dann noch bei einem kultischen Tempelritual oder eben auch, wenn was übrig war, bei privaten Einladungen zu Hause. Ja, man konnte auch das Fleisch jener Opfertiere auf dem Markt kaufen. Für die Götter gab es nur das Beste. Das Kultopferfleisch hatte also Top-Qualität. Und es gab also kostenloses Festessen im Tempelbezirk. Das war sozusagen die Tafel der damaligen Zeit. Ärmere Menschen hatten sonst kaum auch Gelegenheit, mal etwas anderes als Brot und dünne Suppe zwischen die Zähne zu bekommen. Darum war das eigentlich sehr populär. Und das war aber für Christen ein Dilemma. Gehe ich zur Einladung meines Geschäftspartners, der kein Christ ist, da wird mir bestimmt Götzenopferfleisch aufgetischt. Und man hat immer die Frage so im Hinterkopf, wo kommt das Fleisch her? Wo stammt die leckere Lammlende her, die mir der Händler auf dem Markt anbietet? Ja, da mache ich nichts falsch, wenn ich überhaupt kein Fleisch mehr esse. Nicht nur, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern auch, weil ich eben nichts mit diesen heidnischen Bräuchen zu tun haben will, die ich ja als Christ abgelegt habe. Und dann gab es eben diese Menschen, die radikal diese Position vertreten haben. Aber es gab auch andere in der Gemeinde in Rom. Es gab zwei Meinungen. Und Paulus spricht beide an. Beide Gruppen, beide Parteien. Er nennt die einen Partei der Starken und die anderen Partei der Schwachen. Und die Starken, die strotzen vor christlichem Selbstbewusstsein. Deren Position war, es gibt doch nur einen Gott und dessen Sohn ist Jesus Christus. Damit sind alle anderen nur Götzen. Jupiter, Venus, Mars, das sind Götzen, die gibt's eigentlich gar nicht. Und darum können wir uns auch gefahrlos das Götzenopferfleisch schmecken lassen, weil die sowieso nichts austragen. Diese von Paulus sogenannten Starken bekommen aber mit dieser Haltung wiederum zwei Probleme. Denn zum einen, der heidnische Nachbar wundert sich über sie und denkt, na, was ist denn das für ein Christ? Der lebt ja im Grunde noch genauso wie ich. Wie kann jemand, der an Christus glaubt, Fleisch essen, das dem Saturn geweiht ist? Also das fiel auf. Und zum anderen sorgte das demonstrative Essen von Götzenopferfleisch für Streit in der christlichen Gemeinde. Weil es nämlich dort auch jene gab, die ich schon skizziert habe, die Paulus die Schwachen nennt. Schwach deswegen, weil sie Angst vor diesem Götzenopferfleisch hatten und darum lieber gar nichts davon essen wollten. Weil sie gefürchtet haben, wenn ich davon esse, dann nehme ich die böse Macht der fremden Götter in mir auf. Die also tatsächlich noch diesen Götzen eine Macht zugeschrieben haben. Und wenn die jetzt sehen, dass es da andere Christen gibt, die davon essen können, dann packt sie das Grausen. Das verstößt dann gegen ihr Gewissen und es verletzt auch ihren Glauben. Wer Götzenopferfleisch isst, der trägt die bösen Geister sozusagen in die Gemeinde Jesu Christi hinein. Und dann auch noch Abendmahl feiern, Götzenopferfleisch essen und Abendmahl feiern, das schließt sich aus. Das waren die gegensätzlichen Positionen. Jetzt könnte man leicht sagen, dass diese Angst jener Schwachen, wie Paulus sie nennt, im Grunde viel mit Aberglaube zu tun hat und dass man das doch deswegen einfach abtun kann. Das haben wir überwunden. Fleisch ist doch Fleisch. Aber wenn wir ehrlich sind, auch wir machen uns doch heute noch Gedanken, was esse ich da eigentlich, was auf meinem Teller ist? Welche Kette hängt da an dem Kotelett dran, was ich mir da einverleibe? Wo wurde das Tier gezüchtet? Wie wurde es gehalten? Auf grüner Wiese oder in engen Käfigen? Wie wurde es transportiert? Ja, wie wurde es geschlachtet, bis dieses Fleisch in meiner Küche landet? Auch wir haben hier noch unsere verschiedenen Positionen. Die Bibel bewahrt uns ein uraltes Wissen, das Essen miteinander verbindet. Und es verbindet diejenigen, die das Essen geben und herstellen, mit dem, was ich auf dem Teller habe und mit denen, die mit mir am Tisch sitzen. Und so ist das Essen in der Bibel eigentlich von Anfang an ein wichtiges Thema. Schon in den ersten Kapiteln geht es beim Essen um Erlaubtes und Verbotenes. Adam und Eva im Paradiesgarten lebten als Menschenpaar zunächst mal vegetarisch. Und sie dürfen von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, was sie dann, wie bekannt ist, ja doch tun. Nach der Sintflut erlaubt Gott den Menschen, Fleisch zu essen und alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut, habe ich es euch alles gegeben, spricht Gott zu Noah und zu seinen Nachkommen, nachzulesen, 1. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 3. Aber das Blut der Tiere bleibt tabu, weil das Blut gilt im alten Orient bis heute als Sitz des Lebens. Das Leben ist im Blut. Und das ist ein göttliches Gebot. Und darum muss auch bei einigen Religionen in bestimmter Art und Weise geschlachtet werden. Nämlich so, dass alles Blut aus dem Fleisch herausläuft. Man nennt das Schächten. Und das ist im Grunde darauf zurückzuführen, dass das Schächten im Judentum und Islam von diesem Gebot herkommt. Und die Essens- und die Speisegebote, die sind dann im Alten Testament noch sehr, sehr vielfältig weiter ausgeführt. Es gibt genaue Gebote, welche Tiere zu essen erlaubt sind und welche Tiere zu essen verboten sind. Und es geht dann darum, was von Gott erlaubt ist, das heißt koscher, also rein. Im Judentum, im Islam ist es halal. Da sehen wir die Verwandtschaft. Nun sind wir weder Muslime noch Juden, sondern Christen. Wie gehen wir also mit dem Essen und den Speisegeboten des Alten Testaments in der Kirche Jesu Christi um? Und auch da gab es anfänglich, wir haben heute damit zu tun, in unserem Predigtabschnitt, Streit- und Konfliktfragen. Und die Nachfolger, die Jünger Jesu, die haben sogar ein Konzil veranstaltet in Jerusalem, Apostelgeschichte 15 nachzulesen, wo es darum geht, was darf man denn nun essen und wie ist das denn jetzt mit Götzenopferfleisch? Und es wurde gesagt, das geht gar nicht, denn die Partei der Schwachen hat recht. Sie haben gesagt, man soll sich von Götzenopferfleisch enthalten, vom Blut und vom Erstickten. Das soll man nicht essen. Das war ein Konzilsbeschluss. Das waren eindeutige Worte, die die junge Kirche damals getroffen hat. Klare Worte. Aber der Paulus, der setzt sich darüber hinweg. Der Paulus hätte ja schreiben können, ja, die Apostel in Jerusalem, wir haben das entschieden, Götzenopferfleisch geht nicht. Aber Paulus begeht einen Rechtsbruch und beruft sich dabei auf Jesus. Und er sagt, Jesus, der jüdische Rabbi und Gottessohn, fragt wie so oft nach dem inneren Sinn der Gebote Gottes und natürlich auch der Speisegebote. Und Jesus hat gesagt, es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Damit sagt Jesus, du kannst essen, was du willst. Davon wirst du nicht unrein. Das Gesetz tötet, sagt Jesus. Der Buchstabe aber macht lebendig. Und daraus folgert Paulus nun, dass nichts unrein ist an sich selbst. Keine Speise ist verboten, auch nicht das Götzenopferfleisch. So, jetzt könnten die Starken in Rom triumphieren und sagen, ha, endlich mal einer, der uns Recht gibt. Ihr glaubensschwachen Bedenkenträger, ihr verletzt unsere christliche Freiheit. Aber Paulus ist nicht einfach Opportunist und sucht sich da, wechselt die Seite, wie er es gerade braucht. Sondern er sagt auch den Starken, so einfach ist es nicht. Und er verweist im Grunde sowohl die Schwachen als auch die Starken auf ihre Plätze. Und er sagt, der Glaube an Christus und seine Freiheit sind nicht dazu da, dass man sie gegeneinander ausspielt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das soll heißen, seid nicht verbissen bei solchen Fragen, wenn es ums Essen geht. Das Himmelreich besteht nicht aus Speisegeboten, sondern es geht um Gerechtigkeit, es geht um Friede und es geht um Freude in dem Heiligen Geist. Und damit meint Paulus nicht Gerechtigkeit so im globalen Maßstab, wie die Models immer für den Weltfrieden sind, sondern es geht ihm konkret um Gerechtigkeit und Frieden in der Gemeinde vor Ort, also in der Gemeinde in Rom, an die er schreibt. Und er sagt, ich werde dem anderen nicht gerecht, wenn ich ihm meine Wahrheit, meine Überzeugung, meinen Glauben aufzwinge. Ich verletze seinen inneren Frieden, wenn ich rücksichtslos meine Freiheit auslebe. Christus befreit uns nämlich aus Zwängen und aus Ängsten. Und durch den Glauben an ihn bin ich so frei, ja auch so frei, anderen zuliebe auf etwas zu verzichten. Wie heißt es in dem Wochenspruch? Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, seine Schwester liebt. Dass man dem anderen zuliebe auch auf etwas verzichten kann. Und das ist für Paulus der Maßstab der Freiheit, die Liebe, die Jesus Christus vorgelebt hat. Und konkret an die Christen in Rom damals heißt es, ihr Starken belastet nicht das Gewissen der anderen, indem ihr demonstrativ Götzenopferfleisch esst. Das tut man nicht. Auch wenn ihr deren Angst unbegründet findet, diese Angst ist doch bei ihnen da. Darum nehmt sie ernst und respektiert, dass sie diese Angst haben und esst dann gefälligst nicht demonstrativ Götzenopferfleisch. Und ihr Schwachen fordert nicht, dass sich alle nach euch richten und legt sozusagen euer Joch den anderen auf. Also für beide gilt macht euch nicht zum Richter über den Glauben der anderen. Was ihr esst oder nicht esst, davon hängt nicht der Himmel ab. Davon hängt auch nicht euer Seelenheil ab, sondern ob ihr Jesus folgen wollt in dem Bemühen um Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer sind die Starken, wer sind die Schwachen bei uns heutzutage? In der Kirche, in unserer Gemeinde. Als ich vor Jahren einmal Amerika bereiste, da sind wir mit befreundeten Christen zum Essen gegangen. Und in den Gemeinden war es üblich, in den amerikanischen Gemeinden, dass man als Christ keinen Alkohol trinkt. Auch nicht beim Abendmahl. Da gab es dann eben Traubensaft. Wegen der Gefahr des Alkoholismus. Und weil man auch niemanden gefährden will. Nun wussten die aber, dass ich Deutscher bin. Und als Deutscher sozusagen aus dem Homeland der Bierbrauerkunst komme. Und sehr wahrscheinlich von Kindesbeinen an ans Biertrinken gewöhnt und daher immun sein müsste, völlig ungefährdet gegen Alkohol. Und dann haben die ganz generös zu mir gesagt, ja, we don't drink any alcohol, wir trinken keinen Alkohol. But you are German, du bist ja Deutscher, du kannst ruhig dein Bier trinken. True story. Die selbst haben keinen Alkohol getrunken und ich war damals noch nicht demütig genug oder weise genug und habe auch fleißig von dem Privileg Gebrauch gemacht. Aber die Amerikaner haben das verstanden, was Paulus will und mir nicht ihr Gesetz sozusagen, ihr Ess- und Trinkverhalten auferlegt. In Deutschland gibt es Gegenden, da wird Wein angebaut. In anderen wird Tabak angebaut. Und es versteht sich von selbst, dass die Weinbauern natürlich auch ihren Wein trinken. Und die Tabakbauern ihre Produkte auch rauchen. Reval, Rothändle sind deutsche Zigarettenmarken gewesen. Weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Auch nicht Zigaretten. Aber es gibt dort auch christliche Traditionen und Stränge. Christliche Tradition. Und für die einen ist es dann jeweils das andere, was verpönt, ja als Sünde regelrecht verboten wird. Der Weintrinker darf nicht rauchen und der Raucher darf keinen Alkohol trinken. Und da haben wir wieder dieses Missverstandene, der Buchstabe des Gesetzes tötet und der Geist macht lebendig. Wir haben ja hier in der Johannesgemeinde eine koreanische Gemeinde zu Gast und für protestantische Koreaner ist es auch so wie für die Amerikaner, dass sie keinen Alkohol trinken wollen, aus den gleichen Gründen. Jetzt könnten die ja auch Anstoß nehmen, wenn wir, so wie jetzt beim Gemeindegrillfest, als die Konfirmanden eingeführt wurden, wenn da einige von uns Alkohol zur Bratwurst getrunken haben, ein Bier. Aber das war nicht der Fall. Daran merken wir, dass das ein sensibles Thema auch heute noch ist. Und es ist wichtig, dass wir einander respektieren und die Einstellung des anderen zumindest ertragen lernen. Und dass es wichtiger ist, die Freude über das gemeinsame Fest zu genießen, dass man gemeinsam isst und trinkt und sich nicht über Speise und Nahrungsgebote aneinander ärgert. Mit anderen Worten, kein Mensch, kein Christ kann einen anderen nötigen, so und nicht anders zu glauben und so und nicht anders zu halten. Und wenn das noch nicht einmal der Apostel Paulus tut, dann darf das auch erst recht kein Moralapostel unserer Tage, der uns vermeintlich das einzig richtige Essen vermitteln will und ein Kult ums Essen veranstaltet. Wurst, kein Fleisch, Fruktarier, Veganer. Keine Wahrheit und auch keine Glaubenswahrheit ist dafür da, dass wir sie mit Gewalt gegen andere durchsetzen. Und unsere christliche Glaubensstärke schließt gerade in bestimmten Positionen Andersgläubige mit ein. Das erfordert unsere Toleranz. Ich habe mal gelernt, Toleranz heißt, ich bin zwar völlig anderer Meinung als du, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du deine Meinung vertreten kannst. Das geht mir offen gestanden manchmal auch zu weit und ich gebe zu, dass ich da noch weit entfernt bin. Aber diese Haltung würde uns schützen vor jeglichem Fundamentalismus in unseren eigenen Reihen und auch bei allen anderen. Ein Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder lieben kann. So schenkt uns der Glaube an Christus diese Freiheit, den anderen zu ertragen, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Und so ermuntert uns Paulus mit seiner Predigt an die Römer, mit seinem Appell bis heute, lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander und streitet euch nicht um Nebensächlichkeiten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.